Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Bauen, Immobilien und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club und eigentlich würde neben mir jetzt Anna Otto Sibitzek sitzen von Jung, die ist leider krank, von dem her liebe Grüße von hier aus dem Podcast-Studio zu Anna. Gegenüber von mir sitzt, jetzt darfst du dich selbst vorstellen,
Melanie Kloth von der NRW Bank.
Super, schön, dass du da bist, liebe Melanie, ich freue mich sehr. Wir wollen heute sprechen über den Wohnungsmarkt. Nicht nur über steigende Mieten oder den fehlenden Neubau, was wir alles wissen, sondern über die Frage, wie Städte, Kommunen und Regionen eigentlich Zukunft planen und welche Rolle die NRW-Bank dabei spielt. Wir wollen über Förderprogramme sprechen, Strukturwandel, Quartiere, unterschiedliche Wohnformen und warum Wohnen eigentlich eine der zentralen gesellschaftlichen Fragen geworden ist. Du bist Leiterin Wohnungsmarkt und Strategie im Bereich Wohnraumförderung der NRW-Bank, korrekt?
Ja.
Expertin für strategische Fragen der Wohnraumförderung entnehme ich deinem LinkedIn-Profil, Speakerin und Aufsichtsrätin. Damit wir dich neben dieser Rollen ein bisschen besser kennenlernen können, gibt's eine kleine Schnellfragerunde. Was trinkst du morgens, Kaffee oder Tee?
Auf jeden Fall Kaffee.
Das hört sich nach mehr als zwei Tassen an.
Das wird im Laufe des Tages werden, das deutlich mehr als zwei Tassen meinst.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Absolute Nachteule.
Okay. Wie spät?
Ja, es ist eine Herausforderung, da ich noch ein schulpflichtiges Kind habe. Das heißt, wir müssen morgens trotzdem früh raus, aber eigentlich ist das überhaupt nicht meine Zeit.
Okay, das heißt, du arbeitest dann auch noch spät abends oder bist du dann einfach wach und entspannt und machst andere Dinge?
Nee, arbeiten ich mal Feierabend irgendwann, nicht immer früh, aber ja. Dann wirklich Feierabend und dann lese ich gern noch Zeitung oder mache Sport oder
plane
irgendwelche Ausflüge.
Okay. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ganz als früh weiß ich es gar nicht mehr. Als ich dann so ein bisschen jugendlicher war schon, habe ich gedacht, Archäologie würde mich interessieren.
Okay. Wie ist das auf dem Weg verloren gegangen?
Als ich dann ein bisschen näher drüber nachdachte, habe ich gemerkt, man sitzt eigentlich nur in irgendwelchen Laboren und Puzzlescherben. Und die spannende Feldarbeit, so das, was ich mir vorgestellt habe, ist eigentlich gar nicht die Realität. Und dann habe ich das ad acta gelegt.
Okay. Und machst du jetzt noch irgendwie, gehst du mal, wenn du im Urlaub bist, auf Entdeckungstour und schaust dir alte Gräber an?
Tatsächlich gar nicht. Nein.
Okay, gut. Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch, wenn eins da liegt?
Ja, ich habe gestern ein neues angefangen. Das heißt, wenn du niemanden stören willst, musst du die Schafe töten oder wenn du es leise machen willst. Und das ist eine Familiengeschichte, die in Norddeutschland hinterm Deich spielt und fängt bei der Urgroßmutter an zum letzten Jahrhundert, zur Jahrhundertwende.
Okay.
So, bin ganz gespannt. Ich habe noch nicht so viele Seiten geschafft.
Okay, gut. Ich lese manchmal die Tipps, die mir die Leute geben. bei welchem Thema oder bei welcher Tätigkeit verlierst du komplett das Zeitgefühl?
Im Wesentlichen, wenn ich beim Sport bin.
Mhm.
Ich gehe total gerne bouldern.
Mhm.
Und da bin ich manchmal erstaunt, dass der Nachmittag schon um ist oder überhaupt die Zeit, die ich mir gesetzt hatte.
Okay, cooler Sport. Was macht für dich eine Stadt oder ein Ort lebenswert?
Wenn er bunt und grün ist. Also grün, klar.
Ja.
Muss irgendwie Bäume haben in den Straßen auch, neben natürlich irgendwie Parks. Und bunt, dass einfach vielfältige Leute unterwegs sind, dass unterschiedliche Läden und Cafés da sind, dass es abwechslungsreich ist. Und man merkt, dass die anderen Leute auch gerne draußen auf der Straße sind oder sich da aufhalten, dann fühle ich mich da auch wohl.
Okay, du wohnst in Düsseldorf?
Ich wohne in Düsseldorf,
das genau. Entspricht dann deinem Wunsch? Also ist es da so, wie du wohnst?
Es ist anders, als ich mir vorgestellt hatte. Das Leben ist dann einfach so, wie es sich ergibt. Aber es war eine bewusste Entscheidung, nach Düsseldorf zu ziehen und rundherum bin ich total zufrieden. Also es gibt wirklich sehr schöne Ecken und die Stadt ist vielfältig, bietet alles und hat aber auch Grün.
Ich habe immer gedacht, ich werde in Paris wohnen. Jetzt bin ich hier im Rheinland gelandet. Welche Entscheidung triffst du meistens aus dem Bauch heraus? Bauch- oder Kopfmensch?
Ich entscheide häufig sehr schnell. Okay. Von daher bei ganz vielen Sachen stolper ich so rein, weil ich dann sage, ja, gute Idee, mache ich. Und dann denke ich hinterher drüber nach, ja, warum hast du jetzt wieder ja gesagt?
So. Also eher ja sagen und schnell Dinge zusagen oder kannst du auch nein sagen?
Ich kann auch nein sagen, aber wenn es Dinge sind, wo ich denke, oh, das ist ja interessant, hast du noch nie gemacht, dann sage ich sehr schnell ja und hinterher denke ich dann.
So wie bei dem Podcast
heute. So wie bei dem Podcast, genau so. Ja,
aber. Genau, weil das ist dein erster Podcast heute, ne?
Genau, Premiere.
Und danach kannst du sagen, ob es gut war oder nicht und ob du noch weitere aufnimmst. Was bringt dich im Alltag zuverlässig runter? Bouldern, Lesen, habe ich schon mitgenommen?
Ja, ich gehe auch gerne paddeln. Ich finde in der Natur, auf dem Wasser sein. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Kiel von der Ostsee und das Meer und das Wasser ist wirklich mein Element. Und da bin ich sehr schnell entspannt. Und ansonsten meine Familie auch.
Ja, also. Okay. Das schulpflichtige Kind.
Ja, das aber nicht mehr ganz so klein ist, auch schon 15. Und von daher ist es eher so eine Ruhe-Oase auch mit der Familie.
Okay. Drei Wörter, die deine Arbeitsweise beschreiben.
Kooperativ. Mhm. Entscheidungsfreudig. Mhm. Und neugierig.
Okay. Sehr cool. Du hast die Schnellfragerunde gemeistert. Jetzt wollen wir ein bisschen wissen, wie bist du zur Stadtentwicklung, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Nimm uns mal mit deinem Werdegang. Mhm.
Ich habe tatsächlich als Jugendliche einen Roman gelesen, in dem der Protagonist Stadtplaner war. Und ich habe gedacht, dieses Städtebau und wirklich Pläne zeichnen und umsetzen und entwickeln, dass mich das total interessieren würde und habe deswegen Raumplanung studiert. Mhm. Aber dann beim ersten städtebaulichen Entwurf gemerkt, dass das gar nicht meins ist.
Okay, wieso nicht?
Also das Zeichnen war okay, aber irgendwie dieses lange drüber nachdenken, wie die Häuser stehen sollen und so, habe ich gedacht, das sollen andere machen. Also mich hat dann doch mehr interessiert, was eigentlich in den Häusern passiert oder wie das Gesamte zusammenwirkt. So dieses, ja, lange einzelne Pläne diskutieren, das habe ich gar nicht meins. Und jetzt ist Raumplanung aber so breit ja gestreut, dass man damit ganz viele Sachen machen kann. Und ich bin dann in ein anderes Thema auch reingestolpert, wo ich aber auch gemerkt habe, da geht mir das Herz auf. Und das ist tatsächlich das Wohnen. Mhm. Wie wohnt man, wer wohnt wie? Können sich alle das leisten, was sie eigentlich brauchen? Wie wohnen wir morgen? Mhm. Das hat mich fasziniert und fasziniert mich bis heute. Und so habe ich daran entlang gehangelt und das durchaus auf unterschiedlichen Stationen.
Mhm. Hast du manchmal überlegt, ob du vielleicht lieber Architektur studiert hättest, oder?
Nee, das hatte ich tatsächlich ausgeschlossen. Also das war mir vorher schon klar, dass das mit dem ganzen Zeichnen und einem konkreten Entwerfen, dass es das nicht sein würde. Ja. Und bei Städtebau habe ich eher gedacht, das ist so ein bisschen größer. Aber nee, Architektur hatte ich ausgeschlossen.
Okay. Okay, dann hast du das Studium beendet und wie ging es dann weiter?
Genau, ich habe dann bei Invis gearbeitet in Bochum. Das ist ein Institut für Wohnungs- und Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft. Das sind Forschung und Beratung. Da hatte ich schon während des Studiums gearbeitet und da habe ich mich dann im Thema Wohnen auch weiter bewegt. Kommunen beraten, zu Handlungskonzepten Wohnen, mit Wohnungsunternehmen, Bewohnerbefragungen gemacht, auch Forschung gemacht und daraus ergab sich dann, dass ich auch eine zweite Station noch hatte in Duisburg an der Uni, Institut für Politikwissenschaften, da auch nochmal Themen Wohnen, Stadterneuerung auch in der Lehre machen konnte. Und bin ich von einem ins andere gestolpert. Mhm. In einem der Projekte ging es aber mal darum, das europäisch zu machen, auf Englisch.
Okay.
Und da meine Kollegin das nicht machen wollte damals, habe ich mal wieder gesagt.
Hast du mal ja gesagt?
Mache ich das mal. Und ich habe gedacht, oh, wer schreibt denn dann die englischen Berichte? So, aber das hat dann irgendwie funktioniert und dann auch mit meinem Mann zusammen den Entschluss reifen lassen, auch mal ins Ausland zu wollen.
Okay.
Und dann sind wir nach Brüssel gezogen. Mhm. Mein Mann konnte da für ein paar Jahre arbeiten und ich habe gedacht, mal gucken, was passiert. Mhm. Und passiert ist, dass ich in der Zeit 2 Kinder bekommen habe. Mhm. Aber, also wir waren 5 Jahre da, dann auch bei einem europäischen Städtenetz gearbeitet habe, die sich zum Thema Verkehr zusammengeschlossen haben. Das war dann überhaupt gar nicht mit Wohnen, aber Raumplanung bietet ja alle Optionen. Und ja, da haben wir eine wunderbare Zeit gehabt, die europäischen Institutionen kennengelernt, wie die arbeiten, welche Themen da wichtig sind.
Okay.
Genau. Mhm. Ja, und dann zurück zum Wohnen. Mhm. Wir sind dann nach Düsseldorf gezogen und ich habe gedacht, wo arbeite ich denn jetzt? Und habe auch gar nicht ans Wohnen gedacht, sondern gedacht, ich mache was ganz anderes, was ganz Neues. Aber gut, die alten Netzwerke sind dann schneller und als Mutter 2 kleine Kinder will man auch nicht so weit pendeln. Und dann bin ich tatsächlich in der NRW-Bank gelandet, erstmal in der Wohnungsmarktbeobachtung, was erst gar nicht so meine Idee war. Aber nachdem ich da angefangen habe, habe ich gemerkt, doch, es ist genau das. Das Wohnen ist mein Thema, sich damit zu beschäftigen, andere zu beraten, zu helfen, wie sich Wohnungsmarkt entwickelt, was man tun kann. Das gibt mir unheimlich viel Sinn. Mhm. Ja, das Thema ist einfach so wichtig, macht mir Spaß und hat auch immer wieder was Neues zu bieten.
Wie lange bist du jetzt bei der NRW-Bank?
12-13 Jahre, würde ich sagen.
Ja. Wie muss man sich so einen Tag bei dir vorstellen? Ich glaube nicht, dass der jeden Tag ähnlich ist.
Nee, strukturell ist der insofern recht ähnlich, dass mein Kalender ist voll mit vielen Terminen, wenn ich im Büro bin. Ansonsten bin ich auch viel unterwegs. Also ich kümmere mich ja um Wohnungsmarkt und Strategiethemen. Das heißt, ich versuche auch viel mit den Akteuren rund um den Markt, mit den Stakeholdern im Austausch zu sein und mitzukriegen, was bewegt die, was tut sich da, was sind die Themen. Dafür bin ich viel auf Veranstaltungen, in einzelnen Arbeitskreisen, auch mit den Verbänden, mit den Städten. Und wenn ich da bin, klar, ich habe ein Team von über 10 Leuten, da gibt es auch immer Dinge zu besprechen. Tja, sieht aber dann am Ende tatsächlich jeder Tag unterschiedlich aus.
Wie viel Impact hat das, was du tust? Also wenn du sagst, du sprichst viel mit den unterschiedlichen Stakeholdern, ist das eher träge oder gibt es auch schnelle Entscheidungen? Weil ich nämlich jetzt war als jemand, der schnell Ja sagt und auch mal schnelle Entscheidungen trifft. Wie ist das für dich so?
Nee, da tut sich durchaus was, auch recht schnell. Wir haben Austausche in verschiedenen Kreisen mit den Wohnungsunternehmen oder mit den Kommunen und in diesen Austauschen, so wo man sich gut kennt, dann kommen halt auch kritische Themen auf den Tisch und dann wird gesagt, also da läuft es noch nicht so ganz rund und können wir da nicht mal was machen. Und dann ist es schon so, dass ich das mitnehme. Meistens bin ich nicht diejenige, die das dann quasi umsetzt, weil natürlich bei mir ganz viele Kollegen sind in der Wohnraumförderung, die dann eher an den operativen Themen sind, aber dass wir dann sagen, ja, dann lass uns da nochmal justieren, wie wir einen Prozess machen oder wie wir ein bestimmtes Thema kommunizieren und dann auch direkt Rückmeldung zu geben zu den jeweiligen und dann auch was zu bewegen. Das ist nicht das große Rad, das ist auch nicht, ich bin Architektin und dann am Ende sehe ich, dass da was fertig ist, aber ich merke schon, dass diese vielen kleinen Schritte dann auch die Zusammenarbeit verbessern und dass es dazu führt, dass unterschiedliche Leute schneller mal zum Telefonhörer greifen und bei meinen Kollegen direkt anrufen, wenn irgendwas Unverständnis hervorruft oder nicht ganz rund läuft oder Informationen da sind, die man schneller austauschen soll. Also solche Sachen, dass es geschmeidiger wird, das kann ich merken. Da kriege ich auch die Rückmeldung.
Ja. Und
von daher finde ich das durchaus gewinnbringend,
okay.
Und diese Arbeit auch.
Wäre so ein erfolgreicher Tag? Also was muss passieren? Also ich freue mich zum Beispiel, wenn mir so jemand wie du zusagt, bei einem Podcast zu kommen, dann gehe ich abends nach Hause und denke, ach, wie schön. Ne? Oder irgendein Sprecher, den ich schon mal gerne haben wollte. Was bringt bei dir so Glücksgefühle?
Also wir haben natürlich viele Themen, die eben nicht schnell zu bewegen sind, wo man das auch schon vorher weiß. Da gibt es historische Gründe, da gibt es ganz unterschiedliche Perspektiven. Ne? Wir arbeiten mit dem Ministerium zusammen und die haben natürlich auch eine andere Logik als wir. Und dann ist auch klar, dass man nicht erwarten kann, dass Dinge sich schnell klären im eigenen Sinne. Aber wenn wir dann einen Termin hatten, nur feststellen, okay, da ist genau unsere gemeinsame Schnittmenge. Mhm. Und so machen wir das jetzt auch. Und so gehen wir auseinander und setzen das auch um. Da bin ich auf jeden Fall total glücklich. Mhm. Das ist nicht ganz so oft. An anderen Tagen kann ich mich aber auch wirklich sehr freuen, wenn ich im Austausch bin mit meinen Kolleginnen und Kollegen bei mir im Team, wo ich sehe, dass da Themen aufgegriffen werden, dass die Kolleginnen und Kollegen eigene Ideen da entwickeln und sagen, so, und ich will das Thema nächste Woche auch vorstellen in irgendeiner Veranstaltung und sagen, so, das ist meins, dann freue ich mich auch.
Dann bist du stolz auch auf das Team.
Ja, stolz klingt immer so nach Muttergefühle, aber so, ich freue mich, wenn offenbar die Kolleginnen, die da sind, dann den Rahmen so empfinden, dass sie das machen, sich das zutrauen, den Mut haben, dann finde ich das super.
Das finde ich super, dass man als Führungskraft das genau das hinbekommt. Um das geht's ja eigentlich.
Das ist mein Ziel. Ja. Also ob das immer so klappt, aber daran arbeite ich. Und wenn ich den Eindruck habe, dass es gelungen ist, dann freue ich mich.
Schön. Stichwort Wohnungsmarktbeobachtung. Damit bist du eingestiegen bei der NRW Bank. Was hat sich in den letzten, du bist jetzt 12 Jahre da, am stärksten verändert? Ihr habt ja auch so Wohnungsmarktberichte, bringt ihr raus. Ich glaube, der letzte ist noch gar nicht so lang her erschienen.
Genau, der letzte für ganz NRW ist jetzt vor 2 Monaten, glaube ich, erschienen. Das ist mittlerweile, haben wir über 30, ne? Also die NRW Bank und Vorgängerinstitut, die machen das schon seit über 30 Jahren. Als ich eingestiegen bin, ich glaube, das war tatsächlich 2014. Da war das so da eines der ersten Jahre, wo NRW auf einmal wieder gewachsen ist. Wir hatten damals Zuwanderung und die war auf einmal größer als die Abwanderung und als das Geburtendefizit. Und es fing so langsam an, dass überall in den Kommunen auch gemerkt wurde, oh, wir haben wieder einen Wohnungsmangel, nachdem jahrelang der Wohnungsmarkt recht entspannt war. Und da ist das Thema wieder hoch auf die politische Agenda geschnellt. Und da ist es tatsächlich immer noch. Und es ist in den letzten Jahren eigentlich, haben sich mehrere Themen überlagert, die früher vielleicht eher so eine Konjunktur hatten. Also als ich fertig studiert habe und meinen ersten Job hatte, haben wir erzählt, Deutschland wird weniger, älter und bunter. Und in Teilen gilt das immer noch, aber es hatte ein paar Jahre Konjunktur, das mit dem Älterwerden und dann war es wieder weg. Dann war das große Thema Klimaschutz. So, wie kriegen wir das Wohnen klimagerechter hin? Und jetzt, gut, wir arbeiten da auch dran, das Thema Wohnen im Alter auch wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken. Und das passiert auch bei ganz vielen, merkt man, dass sie das stärker wieder auf dem Schirm haben. Und das ist, dass sie sich aber dann überlagert, also dass wir beides machen müssen. Ne? Wir brauchen mehr Wohnungen und wir brauchen trotzdem altersgerechte Wohnungen und klimagerecht müssen wir es ja auch noch machen. Also wir haben da eine sehr hohe Verdichtung gerade.
Ja, verstehe. Gibt's irgendwas, was dich total überrascht hat jetzt in dem neuen Bericht?
Überrascht nicht, aber tatsächlich für mich auch neue Erkenntnisse, die wir jetzt gesammelt haben zum Thema Wohnen im Alter. Wie wohnen denn eigentlich die Alten? Also so man wusste immer, viele wohnen halt in ihrem Einfamilienhaus und wollen da vielleicht gar nicht mehr wohnen, weil es gar nicht barrierefrei ist. Aber viel klarer war es nicht und es ist auch immer noch ein Feld, wo es nicht besonders viele Daten gibt. Aber wir haben uns halt auch gefragt, was wären denn die Alternativen für diese Haushalte? Und da, wenn man individuell überlegt, umzuziehen, fragt man sich ja immer, was zahle ich denn gerade fürs Wohnen und was könnte ich zahlen, was wollte ich vielleicht zahlen? Und dabei kam raus, dass ungefähr die Hälfte der Haushalte, in denen nur noch Senioren und Seniorinnen wohnen, dass die unter 500 Euro im Monat für das Wohnen ausgeben. Und das ist wirklich sehr wenig, wenn man vergleicht, was heute, wenn man jetzt umziehen will, was man dann zahlen muss. Und das Gap ist so groß, dass das natürlich eben auch die Leute daran hindert, umzuziehen. Ja, und das ist aber so wenig. Also wirklich 500 habe ich mich überrascht. Und ich glaube, die Zahl waren pro Quadratmeter 5,44 Euro. Und das ist halt weit von dem entfernt, was jetzt so ein Durchschnittsangebotsmiete ist, wenn ich quasi in der Zeitung gucke, was es gibt.
Ja. Meine Mutter ist das, die sagt auch, ich glaube, ich muss umziehen, ich möchte irgendwie was fürs Alter und barrierefrei, aber sie sagt, ich kann mir das nicht leisten, wenn ich da jetzt rausgehe, wo ich bin.
Ja.
Und dann bleibt sie da in ihrem großen Haus und was total ungenutzt ist, ne?
Genau. Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema jetzt und es wird noch größer werden, weil der demografische Wandel dazu führt, dass wir ja noch mehr Ältere haben werden.
Ja. Genau. Was macht ihr da seitens der NRW Bank?
Also zum einen mit der Wohnungsmarktbeobachtung versuchen wir diese Informationen eben aufzubereiten im Wohnungsmarktbericht, aber wir haben auch noch konkrete Wohnungsmarktprofile für jede einzelne Kommune, wo die Daten, die man braucht, um sich einen Überblick zu verschaffen, wirklich schon aufbereitet sind. Und wir haben seit letztem Jahr neu auch digitale Dashboards, wo ich diese ganzen Daten sehr, sehr einfach mir auf unserer Internetseite anschauen kann mit interaktiven Grafiken, Karten, kann ich reinzoomen, kann ich rauszoomen, kann mir eine Vergleichskommune suchen und schauen, wie ist das denn, so dass wirklich dieses Wissen und auch wie man das Wissen nutzt, noch einfacher zugänglich geworden ist. Denn in meisten Stadtverwaltungen gibt es durchaus Menschen, die diese Probleme verstehen und kennen, die aber vor Ort eben auch erstmal Aufmerksamkeit dafür bekommen müssen. Und dafür sind unsere Daten dann wiederum auch ein Hilfsmittel, damit die vor Ort genutzt werden können.
Okay. Wenn wir jetzt gerade bei Senior Living waren, quasi als Asset-Klasse, ich habe einen Post gelesen, da ging es auch um Azubis und Studierende. Und Azubi ist bei uns gerade zu Hause ein aktuelles Thema. Der Sohn hat eine Ausbildung angefangen, ist dafür nicht in NRW geblieben, weil er wollte in ein Unternehmen, was in der Nähe von Freiburg sitzt, weil er unbedingt dahin will. Und dann haben wir eine Wohnung gesucht mit einem Azubi-Gehalt von 1.000 Euro. Und es gibt nichts. Da gibt es Studentenwohnen. Aber auch nicht da, wo jetzt seine Ausbildungsstelle ist. Er ist 18, ne, kein Auto. Wie willst du dann irgendwie mobil sein? Und es gibt wirklich, es gibt ein Azubi-Wohnheim, die haben 5 Zimmer. Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, genau so. Das ist eine sehr treffende Beschreibung. Es gibt Azubi-Wohnheime, aber noch sehr, sehr wenige. Es liegt auch daran, dass es, also vielleicht zu den Studierenden, da gibt es ja die Studierendenwerke, die das als Auftrag haben, die sich darum kümmern, die sind institutionalisiert und das gibt es eben für Azubis im Wesentlichen nicht. Ja. Es gibt einzelne, zum Beispiel in München ist eins gegründet worden, wo die relevanten Akteure auch zusammenwirken und das dann auch in die Hand nehmen und sich kümmern und Azubi-Wohnheime auch bauen. Aber es gibt insgesamt noch viel zu wenig davon. Was wir aber auch merken, ist, dass bei den Unternehmen, also auch bei den kleineren, aber auch bei den größeren, das Thema immer präsenter wird, weil die merken, dass sie sonst keine Azubis finden und auch keine Fachkräfte und tatsächlich dieses Thema Mitarbeitendenwohnen, Wohnen für Beschäftigte, da auch wieder ein stärkeres Aufmerksamkeit bekommt. Es sind immer, also viele Unternehmen sagen, ich bräuchte das, aber ich bin selber nicht in der Baubranche oder ich habe auch keine Flächen, es ist für mich schwierig, aber zumindest das Interesse steigt daran und von daher glaube ich, da wird in den nächsten Jahren noch mehr kommen, weil der Fachkräftemangel wird das einfach noch pushen, das Thema.
Ja, muss es, ne? Und wie gesagt, die Jungen, ne, sind so flexibel, ne, wie mein Sohn, dass er sagt, ja, Freiburg, da ist die Firma, da will ich hin und ist ja toll, dass er diese Motivation in sich drin hat und das unbedingt machen möchte. Aber ohne unsere Unterstützung wird es nicht funktionieren. Das kann es ja auch nicht sein.
Genau, das würde nicht funktionieren. Es ist ja so in Nordrhein-Westfalen, also wir fördern ja Studierendenwohnheime seitens der NRW-Bank und auch Azubi-Wohnheime.
Okay.
Aber wie gesagt, da fehlen noch die Träger, die das machen. Und eine Erkenntnis, die ich tatsächlich neulich auf einer Veranstaltung vom Bundesbauministerium gewonnen habe, die auch versuchen, dieses Thema voranzubringen, ist, dass nicht nur für Azubis, die unter 18 sind, da ist es halt schwierig, Wohnheime zu bauen, weil dann hat man halt dieses Betreuungsthema noch und hat eine ganz andere gesetzliche Grundlage und das schreckt auch viele Träger ab. Aber die Erkenntnis war, auch Azubis, die über 18 sind, wo ich das formal nicht habe, das funktioniert eigentlich ohne irgendeine Form von Betreuungsangebot, funktioniert das in den wenigsten Fällen. Weil genau wie Studierende sind diese Menschen eben noch jung, sind zwar erwachsen, aber eben vieles ist noch neu und jetzt prasselt eine neue Stadt auf mich ein, Ausbildungsplatz, neue Leute, ich muss mich um alles kümmern und das ist total schwierig, auch noch mit knappem Geld.
Ja.
Und dass viele dann eben auch eine Ausbildung wieder abbrechen, also das haben auch die Kollegen aus München berichtet und in dem Moment, wo sie da einen Ansprechpartner installiert haben, da ist vielleicht eine Sprechstunde von der Sozialarbeit irgendwie 2 Stunden die Woche.
Ja.
Aber allein das reicht schon, dass ich mich da mal hinwenden kann, dass es da ein Angebot gibt und ich nicht ganz alleine vor diesen Themen stehe. Und das war also durchgängig die ganze Praxiserfahrung. Die haben alle gesagt, auf jeden Fall muss man irgendwie dafür sorgen, dass es auch so eine Betreuung, so ein Angebot gibt.
Ja. Ja, ja, total. Ja, ja, der ist auch völlig auf sich allein gestellt, ne?
Genau, und so. Da hat er, hat er euch, aber eben weit weg. Und mit jedem Problem will man ja dann auch nicht mehr zu den Eltern kommen, wenn man eigentlich ja aus dem Haus ist. Und,
Genau. Ist Mama, die 1-Euro-Nudeln, die schmecken echt nicht so gut. Also die für 2 Euro sind besser. So. Ja, gut. Aber das, du siehst da auch quasi die Verantwortung auch bei den Unternehmen, auch was das Thema Werkswohnen angeht.
Ich sehe die bei den Unternehmen. Ich glaube, die werden sich kümmern müssen aus eigenem Interesse heraus. Ich sehe die aber auch bei den Städten, weil letztendlich ist das ein ganz wichtiger Baustein für die Fachkräftesicherung, für die Daseinsvorsorge vor Ort, Wirtschaftsförderung. Und es gibt viele kleinere Unternehmen, die durchaus bereit sind, sich auf so ein Projekt einzulassen, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich baue hier ein Haus mit 20 Wohnungen für Azubis und du kannst quasi eine Wohnung davon belegen mit deinem Azubi und dafür zahlst du natürlich. Ne? Man beteiligt sich finanziell, aber dass man entlastet ist von der Organisation und der Verwaltung. Und ich glaube, da können die Kommunen, vielleicht auch in Kooperation mit den Handwerkskammern, mit den Industrie- und Handelskammer, so das gemeinsam versuchen, diese Organisationsform auf den Weg zu bringen, damit für jeden das Risiko und die Belastung ein bisschen geringer wird.
Okay. Azubi wohnen als Asset-Klasse in Anführungszeichen für klassische Projektentwicklung und klassische Immobilienwirtschaft. Ist das ein Thema?
Habe ich noch nicht gehört. Ich glaube, dass zum A, das mit der Betreuung, davon sind die recht weit weg und auch die Preise sind, glaube ich, nicht das, was man braucht. Wir sehen beim Studierendenwohnen, da gibt es natürlich das als Asset-Klasse, da gibt es Investoren. Die Angebote sind aber meistens doch recht hochpreisig.
Ja.
So, bei den Studierenden gibt es einfach viel mehr. Da gibt es immer welche, die sich das irgendwie leisten können oder müssen. Ich glaube, bei den Azubis ist die der Markt einfach noch kleiner, dass sich das nicht lohnt.
Okay. Ein weiteres Thema bei dir ist auch die Kooperation von den Kommunen, habe ich so wahrgenommen. Hast du manchmal den Eindruck, dass der Wohnungsmarkt an der Stadtgrenze endet oder setzt ihr genau da an, dass es eben nicht so ist?
Ich glaube, dass die meisten in Wirklichkeit wissen, dass es nicht an der Stadtgrenze endet.
Ja, ja, das Wissen ist das eine, ne?
Genau. Also wir haben vor ein paar Jahren auch mal Wohnungsmarktregionen definiert.
Ja.
Und zwar danach, wie Menschen umziehen, nach dem Umzugsverhalten.
Okay.
Man sagt, okay, jemand, der vielleicht eigentlich in Düsseldorf wohnen will, findet da nichts, das aus welchen Gründen auch immer, nicht das Passende oder nicht vom Preis. Und zieht ins Umland. Und aus diesen Daten zu sagen, okay, bis wohin sind denn Menschen bereit zu ziehen? Und zu sagen, naja, das ist eigentlich der Suchraum. Und von daher ist das auch eine Wohnungsmarktregion. Das haben wir dann auch intensiv diskutiert mit den Kommunen, die bei uns auch kommunale Wohnungsmarktbeobachtung machen. Und auch der Versuch dann, diesen Blick, ne, was passiert denn in den anderen Gemeinden, die auch mit zu meinem Wohnungsmarkt gehören, das auch mit in den Blick zu nehmen. Jetzt gibt es diese Daten nicht mehr in der Form mit den Umzugsdaten, so dass wir das auch nicht mehr aktualisiert haben. Aber natürlich ist das ein ganz wichtiges Thema, gerade für die größeren Städte mit ihrem Umland, sich damit zu befassen. Es ist allerdings auch sehr schwierig, ne, weil man natürlich da auch Konkurrenzen hat. Man hat jeweils in einer Stadt auch eine eigene Logik innerhalb der Verwaltung, innerhalb der Politik. Und wenn ich gemeinsam drüber rede, wie müssten wir denn den Wohnungsbedarf in unserer Region decken, dann komme ich ja immer an den Punkt und sage, wir bräuchten jetzt noch so und so viel Wohnungen im Geschosswohnungsbau, bezahlbar, vielleicht auch öffentlich gefördert. Und dann erleben wir halt immer noch sehr viel, dass das dann auch nicht jeder bei sich haben will. Ach ja, wir haben hier eher so eine Tradition von Einfamilienhäusern und eher flacher und da passen jetzt mehr Familienhäuser auch nicht so hin.
Ja.
Das gibt nicht mehr so viele Stimmen, die so reden, aber der Gedanke, na klar, also wie verteile ich das dann? Wer soll wo wohnen? Wer trägt die Kosten auch für Folgeinfrastruktur? Das ist natürlich eine Konkurrenz auch zwischen den Kommunen. Das ist ja ganz klar.
Das heißt, die sagt dann, warum sollen wir das machen? Das könnte doch unsere Nachbarkommune übernehmen. Die haben doch da vielleicht auch Platz für.
Genau, die haben doch schon, oder selbst wenn die Verwaltung sagt, naja, wir handeln das fair aus, dann ist es ja immer noch eine politische Entscheidung. Das ist ja die Kommunalplanungshoheit, ne? Also was mache ich mit der Fläche, die ich jetzt zu bebauen habe? Und von daher sind da aber sehr viele Beteiligte und sehr viele Prozesse. Das ist schon sehr schwer. Passiert aber. Und es gibt ja auch Beispiele, wo sich Kommunen zusammenschließen und gemeinsam versuchen, ein Wohnungsunternehmen zu gründen, wo sich alle beteiligen.
Ja.
Das finanziell auch zu stemmen und dann eben auch zu schauen, dass das Wohnungsunternehmen dann auch da in den beteiligten Gemeinden eben Wohnungen auch erstellt.
Okay, ich wollte gerade sagen, hast du positive Beispiele, also konkrete Beispiele, die du auch nennen kannst, wo die so dir einfallen?
Genau, also in Münster und Umland sind gerade eine ganze Reihe von Kommunen dabei, das zu machen. Dann gibt es, ja, es gibt ja auch schon kreisweite Wohnungsunternehmen, wie Kreis Neuss zum Beispiel. Und dann auch dort noch weitere Kommunen, die überlegen, das gemeinsam zu machen. Und das, also es gibt Beispiele, die angefangen haben und die erfolgreich sind, die sich dann auch schon in der Gründung erstmal darauf verständigen, was sind die ersten Bauprojekte, sodass klar ist, da kriegt auch erstmal jede Gemeinde dann was. Und ich glaube, wenn man erstmal so ein Instrument am Laufen hat, dann lässt sich das auch weiter gut nutzen und gestalten.
Okay. Und wie sieht dann eure Rolle in so einem Konglomerat konkret aus?
Genau, Vorläufer zum Beispiel im Münster-Umland war, dass man einen ersten gemeinsamen Wohnungsmarktbericht auch gemacht hat für die Region. Und damals haben wir ganz konkret beraten, welche Daten braucht man da, welche Indikatoren, wo kommt das her, wie oft sollte man das machen, wie interpretiert man das. Und da bieten wir also ganz direkte Hilfe an, das auch zu machen. Und als es dann Überlegungen gab, auch ein Wohnungsunternehmen zu gründen da und auch anderswo, sind dann auch unsere Kollegen, die öffentliche Wohnraumförderung beraten. Die sind dann auch mit eingestiegen, weil natürlich gerade bei kommunalen Wohnungsbauprojekten geht es ja auch immer um öffentlich geförderten, bezahlbaren Wohnraum. Und dann spielt natürlich eine Rolle, wie ist die Förderung ausgestaltet, wie rechnet sich das, wie viel Eigenkapital muss ich da einbringen, damit sich das rechnet. Also da haben die Kollegen ganz konkret beraten. Und was wir dann aber auch noch machen, haben wir an der Stelle auch gemacht, ist, dass wir eine Veranstaltung bei uns im Haus gemacht haben mit dem Verband der Wohnungswirtschaft zusammen, die da vertreten sind mit den Kommunen, und haben anhand der Beispiele, die es schon gab, gelernt, was läuft, was sind schwierige Fragen, und sind dann da auch eine Austauschplattform für die, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen wollen.
Okay. Was müsste passieren, damit Wohnen schneller passiert? Jetzt 1, 2, 3.
Ja, genau. Das ist die große Frage derzeit. Ich glaube, eine Sache ist ja tatsächlich richtig. Was lange dauert, ist der Planungsprozess. Im Planungsprozess müssen eben auch viele Interessen abgewogen werden. Als Raumplanerin sage ich, das hat auch seine völlige Berechtigung. Wir haben eben in den Städten und auch sonst haben wir begrenzte Flächen und wir müssen uns gut überlegen, was wir damit tun. Es gibt aber eine große Konkurrenz um diese Flächen. Von daher haben diese Abwägung der Interessen hat eine total große Berechtigung. Es gibt aber immer wieder Fälle, wo das einfach sich verhakt und zu lange dauert und wo eigentlich die Stadt und auch die Stakeholder schon das gemeinsame Interesse daran haben, Wohnungsbau zu machen. Und ich glaube, diese Städte, die da so einen klaren Blick drauf haben, die werden auch diesen Bauturbo, der ja eigentlich ein Planungsturbo ist, gut nutzen, um dann an solchen Stellen auch Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen.
Okay.
Das ist also auf jeden Fall Schritt 1. Ich glaube, der Bau, ja, der dauert manchmal lange, könnte ein bisschen schneller sein. Das ist aber, glaube ich, für die Schnelligkeit nicht der große Faktor, ob das jetzt 18 oder 24 Monate dauert, bis das Haus fertig ist. Das wird nicht den ganz großen Unterschied machen für die Frage, haben wir ausreichend Wohnungen. Ich glaube, spannender ist da die Frage, zu welchem Preis kriegen wir das hin? Weil die Baukosten sind einfach derzeit sehr hoch und wir kommen dann raus bei Quadratmetermieten 18 Euro plus. Das ist einfach für viele dann nicht mehr das bezahlbare Segment. Ja. Und das ist, glaube ich, da die entscheidendere Frage.
Okay. Wohnen wir, weil wir ja vorher überlegt haben, dass mit dem Umziehen und könnte man sich irgendwie umschichten? Also wie müsste Wohnen funktionieren in deinem Idealbild? Also wo sind wir zu festgefahren in unserer Wohnart? Also ich dachte immer, ja, ich muss in meiner Einfamiliensiedlung wohnen. Das war für mich einfach so gesetzt, weil ich so groß geworden bin. Können wir da irgendwie vielleicht umdenken?
Ja, das ist eine total gute Frage. Ich glaube, das ist mit die wichtigste Frage, weil so wie die Nachfrage derzeit ist, also wir haben ja genug Wohnfläche in Deutschland. Die ist nur räumlich nicht da, wo wir sie brauchen, und sie wird eben nicht in der Form genutzt, wie es vielleicht jetzt effizient wäre. Also ist ja schon die Frage, wie kriegen wir da wieder Bewegung rein? Und wir sind da in Deutschland schon kulturell und mental sehr auf entweder ein Familienhaus festgelegt und aber auch, ich baue das oder ich kaufe das, das muss dann eine gewisse Qualität haben, dann ziehe ich da ein und dann bleibe ich da auch. Mhm. Und das ist ja in anderen Ländern komplett unterschiedlich. Also da ist man viel mehr bereit, auch was Kleines zu kaufen, was vielleicht auch nicht die Qualität hat, die man sich jetzt wünscht, aber was erstmal okay ist. Und dann zieht man im Laufe der Jahre öfter wieder um. Und das hat dann auch den Vorteil, dass man irgendwann auch wieder bereit ist, umzuziehen, um sich wieder zu verkleinern, ja, wenn einfach die Familie gar nicht mehr so groß ist. Und da sind wir einfach kulturell ganz unterschiedlich aufgestellt. Wobei wir schon auch merken, dass die, die jetzt älter werden, so irgendwie, wenn die Rente in Sicht kommt, dass die viel mehr drüber nachdenken, wie sie wohnen wollen. Mhm. Das fand ich, war eine Generation davor überhaupt noch nicht der Fall. Mhm. Da war klar, wieso? Ich wohne doch hier und hier wohne ich bis zum Ende. Und da ist schon viel mehr Bewegung drin, dass man bereit ist, auch umzuziehen. Auch wenn man sich das Leben ja einfacher machen kann. Mhm. Was soll ich das blöde Dachgeschoss da oben noch haben, wo ich die Treppe gar nicht mehr hochkomme? Und jetzt sind wir an dem Problem, dass es dann aber das Angebot auf dem Markt gar nicht gibt, was man sich vorstellt. Also wenn ich dann umziehe, will ich eine altersgerechte Wohnung haben. Die soll vom Preis eigentlich nicht teurer sein, als was ich vorher hatte. Da muss man gucken, ob das eine realistische Vorstellung ist. Aber das ist natürlich der Wunsch. Und es soll vom Komfort halt eigentlich noch besser sein, als das, was ich vorher hatte. Mhm. Und wir haben einfach viel zu geringes Angebot an barrierefreien Wohnungen tatsächlich. Und die Preise sind inzwischen eben dafür das, was angeboten wird, viel, viel höher als das, was ich vielleicht vorher als Mietwohnung oder im Eigentum habe. Und deswegen sind viele Umzugsideen dann an der Stelle auch schon wieder zu Ende.
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist echt in den Köpfen drin. Ich gehe dann von mir aus und denke, ja, ja, das ist gesetzt, aber das Leben ändert sich ja auch dauernd so extrem. Und wieso denkt man dann, dass sich das die Wohnsituation nicht ändern kann?
Mhm. Und das ist ja auch faszinierend, wenn man auf das eigene Leben guckt. Die meisten sind ja irgendwie bei den Eltern aufgewachsen, dann irgendwann ausgezogen.
Ja.
Und dann irgendwann vielleicht als Familie zieht man dann in ein Reihenhaus oder eine Eigentumswohnung und denkt, das ist es dann. Dabei ist ja eigentlich die Phase, wo die Kinder bei einem wohnen, ja, vielleicht 20 Jahre, vielleicht weniger, ein bisschen mehr.
Ja.
Das ist ja vom eigenen Leben ja der geringste Teil.
Ja,
und trotzdem definiert genau diese Phase, definiert uns also beim Wohnen, aber ich glaube auch generell
von
der Lebens. Wer bin ich eigentlich so? Das ist schon interessant. Und ich glaube, dass da aber durchaus Bewegung reinkommt, weil viele Menschen, in meinem Umfeld nehme ich das wahr, die dann um 50, 55 Kinder sind langsam so weit, sich tatsächlich auch nochmal fragen, was will ich denn eigentlich? Was will ich machen? Und dann gehört eben auch, wie will ich leben dazu?
Ja.
Und das war früher, glaube ich, auch nicht so, sondern irgendwie war man dann halt.
Ja. Du meinst, vielleicht ziehe ich doch nochmal irgendwann nach Paris.
Ja, ich würde sagen, sag niemals nie. Es ist immer gut, nochmal was auszuprobieren. Du musst ja das Haus noch nicht verkaufen oder die Wohnung. Die kannst du die Hintertür offen halten.
Ja, aber das ist echt, diese Phase definiert einen total, ne? Obwohl es ja nur 20 Jahre sind.
Mhm.
Und man lebt auch auf diese Phase ja hin. Also das ist ja schon die Zeit davor ja auch schon.
Das ist ja schon total geprägt. So, das stimmt. Obwohl ja auch viele entweder gar keine Kinder bekommen, also auch gewollt nicht bekommen, oder sich das Leben so anders entwickelt irgendwie. Ne?
Ja.
Und trotzdem ist es immer noch so, von den Eltern ist man so vorgeprägt, dass der Normalfall sei.
Ja.
Und ja, es ist eine schöne Phase im Leben. Wahrscheinlich ist sie irgendwann auch zu Ende.
Meinst du denn, dass die nachfolgenden Generationen mit dem Thema Wohnen anders umgehen als wir jetzt?
Finde ich ganz schwierig. Man denkt das immer. Und dann gibt es immer wieder, so alle paar Jahre, gibt es eine große Befragung von irgendeiner Uni oder Forschungsinstitut. Die fragen dann mal die Jüngeren, wie wollt ihr denn wohnen? Und was sagen die alle? Im Einfamilienhaus.
Tatsächlich.
Mit Garten rum, wo ich rumlaufen kann. Das ist nach wie vor so der Traum, dass man so leben möchte. Und natürlich, klar, du hast es ja auch gesagt, ne? Man, wie man selber aufwächst, das prägt einen.
Ja.
Und das ist dann so ein Idealbild und irgendwie dieses Abgleichen auch mit der Realität. Wo wohne ich denn eigentlich? Wo arbeite ich? Wo bin ich eigentlich? Ist das eine Großstadt? Ist das eher was Kleines? Das kommt ja dann erst später.
Mhm. Ja. Wie siehst du denn das Einfamilienhaus? Also wird es Bestand haben?
Es wird auf jeden Fall Bestand haben. Das hat ja eine durch das hohe Lebensqualität. Mhm. So, das hat für Familien ganz viele Vorteile. Von daher wird es Bestand haben. Und wir werden, ja, also, und gleichzeitig ist ja immer die Frage, ist das ein Familienhaus das Problem? Es hat halt viele Nachteile für uns als Gesellschaft, weil es viel Fläche braucht, weil es in der Regel von der städtebaulichen Struktur so steht, dass man am Ende doch ein Auto braucht, dass das mit der Infrastrukturversorgung vor Ort nicht so gut ist. Und dass ich persönlich glaube, dass das einfach für viele ältere Menschen gar nicht die Wohnqualität oder die Lebensqualität mehr bietet, die sie haben könnten. So, und deswegen sozusagen ist es, hat es was, aber ich glaube, es ist eigentlich für eine Lebensphase ist es total gut.
Ja.
Und in anderen Lebensphasen ist es eigentlich gar nicht die optimale Lösung für viele.
Total. Meine Mutter fährt so ein Shuttlebus in dem Dorf, wo sie wohnt. Und fährt dann quasi die Straßen ab und sammelt dann die Senioren ein und fährt die dann zum Markt und sowas, ne?
Ja, total toll.
Ja, ja. Aber sowas braucht es dann, ne? Wenn jeder in seinem
sowas
weit entfernt wohnt und auf dem Dorf und so, ne?
Genau, sowas braucht es. Und ich finde, das hängt ja auch, also das andere Thema, was kommt, wenn man über das Alter redet, es ist ja dann nicht nur das Wohnen, es ist ja irgendwann auch die Pflege.
Mhm.
Und auch da stehen wir, glaube ich, in der Diskussion immer noch recht am Anfang. Jeder hat da so seine Vorstellung. Ich möchte auf jeden Fall zu Hause bleiben, bei der Wohnung. Und dann soll halt ein Pflegedienst kommen, wenn es nicht anders geht. Und auch da ist ja gleichzeitig, dass wir schon jetzt nicht genug Fachkräfte haben, die diese Pflege auch machen. Und wenn wir auf die demografische Entwicklung gucken, werden wir demnächst noch mehr Ältere haben, die potenziell Pflege brauchen und weniger Jüngere, die Pflege geben.
Mhm.
Und jetzt so eine Struktur auf dem Dorf, alles Einfamilienhäuser, wenn ich da einen ambulanten Pflegedienst habe, dann verbringen in der Regel die Frauen, die da arbeiten, einen großen Teil des Tages im Auto, weil sie von einem zum nächsten fahren. Wenn wir jetzt aber zu wenig Pflegekräfte haben, ist es dann effizient, dass die so viel Auto fahren? Also ich finde auch, also solche Themen, die dann man individuell ganz anders beantworten würde als Gesellschaft.
Ja.
Aber da müssen wir, glaube ich, in die Auseinandersetzung kommen und nochmal überlegen, was da wirklich die Antworten sein können.
Ja, total spannend, was du sagst, ne? Dass man individuell eine andere Antwort hat als jetzt die Gesellschaft an sich. Und deswegen war ich erstaunt, dass meine Mutter sagte, ich glaube, ich müsste umziehen. Das ich so, was du willst, aus dem Haus raus? Ne?
Ja.
Wenn du drei Dinge im System ändern könntest, das ist so eine typische Frage, würde dir da was dabei einfallen?
Im System
Wohnungsmarkt, im Wohnungsbau.
Also wenn ich jetzt ganz radikal wäre, fange ich mal beim Boden an.
Mhm.
Also ohne Boden kein Wohnungsbau. Bodenpreise steigen. Boden ist eines der ganz wenigen Güter, die so knapp sind, dass man sie eben nicht vermehren kann, weswegen bei mehr Nachfrage der Preis unendlich steigt. Die Städte, die es geschafft haben, einen Zugriff auf den Boden zu haben, den Boden als Eigentum zu haben, im Erbpacht zu vergeben oder nur dann Baurecht auch zu schaffen, wenn klargestellt ist, dass dort bezahlbares Wohnen geschieht. Die haben einen enormen Vorteil, was die Wohnraumversorgung angeht. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir mehr hin. Da müssen wir keinen Systemwechsel für haben. Mhm. Aber die Kommunen sollten da mehr aktiv werden und auch in die Lage versetzt werden. Dafür brauchen sie natürlich auch Mittel, da Grundstücke zu erwerben. Aber das wäre der erste Schritt. Und ich glaube, dass das Zweite ist, dass wir überlegen müssen, wie können wir denn günstiger bauen. Da gibt es auch viele Diskussionen gerade und ich glaube, das ist unabdingbar, dass wir uns da ehrlich machen und sagen, wie kann gutes, aber günstigeres Wohnen tatsächlich aussehen? Und das ist weniger, glaube ich, dass das in der Branche nicht verstanden ist, sondern dass wir als Gesellschaft da auch noch eine Akzeptanz wieder für haben müssen, dass Wohnungen vielleicht gefühlt einfacher auch aussehen, weil eine Steckdose weniger da ist oder die Decke ein bisschen dünner ist, aber dass das alles Dinge sind, mit denen man auch gut wohnen und leben kann. Mhm.
Total. Dritter Punkt? Hast du noch einen?
Dritter Punkt. Wir sollten mehr Augenmerk legen auf gemeinschaftliche Wohnformen und gemeinschaftliche Wohnbauträgergruppen. Ja. Also Genossenschaften, total super. Ja. Da wird es gemeinschaftlich, da ist sichergestellt, dass das Wohnen auf Dauer günstig bleibt, dass ich da auch wohnen kann, ohne dass mir jemand per Eigenbedarf kündigt. Daneben aber eben wirklich gemeinschaftliche Wohnprojekte, die sich zusammentun, wo ganz unterschiedliche Menschen häufig zusammenkommen, die häufig einen sehr hohen Anspruch haben an Integration, Teilhabe, was bewegen wollen gemeinschaftlich. Mhm. Ich glaube, dass wir da noch ein ganz großes Potenzial auch haben, auch wie solche Wohnhäuser nachher auch in das Quartier reinwirken. Mhm. Also da gibt es gerade bei so gemeinschaftlichen Projekten ganz viele, die dann einen Gemeinschaftsraum haben, wo nicht nur was für die eigentlichen Bewohner und Bewohnerinnen stattfindet, sondern auch für die Nachbarschaft.
Ja.
So, das ist noch ein Potenzial, was wir echt ausschöpfen können.
Das ist so eine Entwicklung, die dir Hoffnung macht.
Die macht mir durchaus Hoffnung. Also wir als NRW Bank sind Mitglied im Netzwerk Immofilien.
Mhm. Ja,
das
stimmt.
Sind Immobilien von vielen für viele. Mhm. Das ist nicht nur im Bereich Wohnen, aber beim Wohnen ist es eben auch. Ne? Es gehört uns gemeinsam, aber wir nutzen es auch gemeinsam für viele. Und eben mit dem Anspruch, dass wir da auch was in das Quartier, in die Nachbarschaft hinein stiften. Und wenn ich da unterwegs bin in diesem Netzwerk, sehe ich, dass es ganz, ganz viele Initiativen gibt, die sich aus unterschiedlichen Gründen zusammenschließen, um dritte Orte zu schaffen, öffentliche Orte zu schaffen, aus einem alten Feuerwerkhaus irgendwie einen Bürgersaal zu machen mit erweitertem Angebot, Ateliers, Werkstätten, die man gemeinsam nutzen kann und wo dann einfach ganz tolle Orte entstehen, wo man sich gerne aufhält und die dann vielleicht auch noch einen Nachbarschaftsladen haben, wo es vorher auf dem Dorf gar nichts mehr gab als Infrastruktur. Also da ist viel zivilgesellschaftliches Potenzial, was wir gerade da, wo uns die Infrastruktur wegbricht, wo uns die kommunalen Finanzen Schwierigkeiten machen, einfach stärker nutzen könnten.
Super, man merkt total, wie begeistert du beim Thema Wohnen bist. Letzte Frage, wie würdest du im Alter gerne wohnen? Wie stellst du dir das so vor, wenn du jetzt gesund und munter bist?
Ja, bei uns, also der eine Sohn ist ausgezogen, der andere geht noch zur Schule. Und ich habe tatsächlich meinen Mann auch schon mehrfach mit dem Thema konfrontiert. Habe gesagt, lass uns doch jetzt schon mal Mitglied werden in einer Genossenschaft, die Bestände hat in Lagen von Düsseldorf, wo wir uns irgendwie gut vorstellen könnten zu wohnen. Mhm. Und dann würde ich da gerne in einer Genossenschaftswohnung wohnen, weil da habe ich ein sicheres Umfeld und wenn, keine Ahnung, die Heizung kaputt ist, rufe ich einfach die Genossenschaft an und es kümmert sich jemand. Das finde ich nämlich bei uns, wir haben auch Eigentum und ständig ist irgendwas kaputt, man muss sich selber kümmern. Das ist, jetzt ist es lästig, aber man kann das machen. Aber ich stelle mir vor, wenn ich dann 90 bin,
hast du das nicht mehr.
Dann ist das total anstrengend. Ja. Und wer weiß, wo die Jungs dann sind und ob die dann Lust haben, ständig vorbeizukommen und bei den alten Herrschaften da irgendwas zu regeln. Und also ich finde das eine total komfortable Vorstellung, in einer Gemeinschaft zu wohnen, wo man sich darauf verlassen kann, dass die sich um einen auch kümmern.
Ja, total schöne Vorstellung. Ja, mein Sohn muss auch immer zur Oma zum Rasen mähen, ne? Weil alleine auf den großen Aufsitzrasen mehr, ne? Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen. Erster Podcast und?
Ja, es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und wahrscheinlich würde ich wieder Ja sagen, wenn mich jemand fragt.
Sie würde wieder Ja sagen, wenn sie jemand fragt, von dem her. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitsprechen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.